Willkommen zu Fufu Stories. Wir schauen uns heute mal wieder Malicious Compliance an. Also Leute, die genau das tun, was man von denen möchte. Die erste Story heißt: Keine Rückerstattung, nachdem du den Laden verlassen hast. Folgendes passierte in einem großen Geschäft in einem europäischen Land. Wenn man dort einkauft und etwas aus irgendeinem Grund zurückgeben möchte, bekommt man kein Geld zurückerstattet. Man erhält nur einen Gutschein, der auch nur am selben Tag noch eingelöst werden kann. Ich war heute in dem Laden und kaufte eine lange Liste an Zeug. Als ich dann später zu Hause war, sah meine Frau die ganzen Sachen und meinte, dass wir einiges davon nicht brauchen. Ich ging also zurück in den Laden, um es zurückzugeben. Es sind vielleicht gerade mal 20 Minuten vergangen. Als ich der Frau bei der Rückgabeabteilung sagte, dass ich ein paar Dinge zurückgeben möchte, lächelte sie mich einfach nur an und meinte, dass sie mir das Geld nicht erstatten kann, weil ich den Laden verlassen habe. Sie könne mir nur einen Gutschein geben und ich müsste etwas anderes kaufen. Ich hatte aber schon alles gekauft, was ich brauchte. Sie sagte mir dann, dass ich die Produkte zu Hause einfach aufbewahren kann. Und wenn ich das nächste Mal einkaufe, könnte ich sie zurückgeben und gegen einen Gutschein eintauschen. Stell dir vor, du hast ein paar Schuhe und eine Schüssel zu Hause, an die du denken sollst, wenn du das nächste Mal etwas brauchst. Ich versuchte mit ihr zu argumentieren, aber sie gab nicht nach.
So sind die Regeln. Sie sind aus dem Laden gegangen, also bekommen sie kein Geld zurück.
Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich fragte, wenn jemand also etwas zurückgeben möchte, ohne das Geschäft zu verlassen, bekommt er das Geld zurück?
Ja.
Ihr merkt vielleicht schon, worauf das hinausläuft. Malicious Compliance beginnt. Ich bat darum, die Artikel zurückzugeben und gegen den Gutschein auszutauschen. Dann ging ich durch den Laden und fand etwas anderes mit demselben Preis. Ich kaufte es mit dem Gutschein. Direkt neben der Kasse war der Rückgabestand. Ich ging wieder zur Frau hinüber und sagte, ich möchte das zurückgeben. Ich will es nicht und ich habe nicht den Laden verlassen. Sie sah mich mit Wut in den Augen an. Kein Witz. Die peinliche Stille wurde immer länger und dann kam ihr Manager vorbei. Er sah uns an. Ich lächelte ihn an und sagte, ich habe den Laden nie verlassen und möchte das Geld zurückerstattet bekommen. Er nickte. Schweigend, ohne mich anzuschauen, erstattete sie mir das Geld in bar. Das ist aber auch sowas von asozial. Ich weiß nicht, in welchem europäischen Land. In Deutschland wäre das so nicht erlaubt. Ich will aber gar nicht wissen, wie viel Geld die schon durch diese Scheißmethode gemacht haben. Du hast das bei dir zu Hause irgendwie rumliegen, du vergisst es. Du nimmst den Gutschein, kaufst dir was Neues, ah okay, hast trotzdem Geld ausgegeben. Oder du nimmst den Gutschein, gehst nach Hause, vergisst das und du hast einfach Geld aus dem Fenster geworfen. Die nächste Geschichte heißt, ich soll das Gebet anführen? Ein paar Infos zum Kontext. Ich habe weniger als null Religiosität in mir. Ich sage nicht, dass Gott bzw. Götter nicht existieren. Ich habe nur noch keine glaubwürdigen, reproduzierbaren und überprüfbaren Beweise gesehen, die seine bzw. ihre Existenz belegen. Nun aber zur Geschichte. Meine Frau und ich waren heute bei der Einweihungsparty für das neue Haus ihrer Schwester. Die Schwiegermutter ihrer Schwester, die wir dort zum ersten Mal getroffen haben, ist offenbar eine sehr gläubige, freimütige und nervtötend predigende Christin. Der Schwiegervater dagegen ist entspannt. Die Schwiegermutter, nennen wir sie Karen, bat um die Aufmerksamkeit aller Gäste und befahl mir aus unerfindlichen Gründen, ohne Bitte und so weiter,
für das Essen zu beten, an dem wir gleich teilnehmen werden.
Die Schwester der Ehefrau warf dann ein, einige unserer Gäste teilen nicht denselben Glauben wie wir. Wenn es für sie in Ordnung ist, könnten wir einen Moment Stille einlegen, damit wir uns alle auf unsere eigene Art und Weise bedanken können. Bevor sie jedoch zu Ende sprechen konnte, unterbrach Karen sie und sagte,
»Es ist nur richtig, unserem Herrn und Erlöser zu danken und ihn zu loben.«
Dann zeigte Karen mit ihrem Finger auf mich und befahl mir in einem ernsten Ton,
»OP, führe das Gebet an!«
Na gut, ich fing also laut an, »Gelobt sei Allah! denn er hat uns alle diese köstlichen Speisen zum Verzehr und Genuss gegeben. Bis auf die Gerichte mit Schweinefleisch und alle alkoholischen Getränke, denn deren Verzehr ist bei Allah nicht erlaubt. Karen drehte sich plötzlich um, packte ihren Mann am Arm und verließ den Tisch, während sie irgendwas davon murmelte, dass wir alle Ketzer seien und so. Unnötig zu sagen, dass alle über ihr Verhalten etwas kicherten. Die Getränke und das Essen schmeckte offensichtlich auch viel besser, nachdem sie gegangen sind. Ich kann das aber auch irgendwie nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht gläubig, deswegen würde ich, glaube ich, genauso reagieren, wenn mich auf einmal irgendjemand dazu zwingt. Mir ist das völlig egal, ob jemand gläubig ist oder nicht. Aber ich mag es nicht, wenn du deinen Glauben jemand anderen aufzwingst oder das über ein Gesetz stellst. Die nächste Geschichte heißt: Ich habe den Parkplatz von einem Arbeitskollegen geklaut, nachdem er sich beschwert hat, dass ich zu spät komme. Mein Arbeitsweg wurde im letzten Jahr immer länger und unvorhersehbarer, da 4 Brücken innerhalb weniger Monate oder Wochen geschlossen wurden. Es wurde auch noch kein Datum für die Wiedereröffnung genannt, sodass man, wenn man nicht 1 oder 2 Stunden früher zur Arbeit fährt, 1 bis 2 Mal pro Woche 1 bis 5 Minuten zu spät zur Arbeit kommt. Jeder war auf die eine oder andere Weise vom Verkehr betroffen. Ich erwähne das, weil niemand so tun konnte, als ob er nicht davon wüsste. Einem Mitarbeiter war jedoch die legitimen Gründe für mein gelegentliches Zu-spät-Kommen egal. Und er beschwerte sich so heftig hinter meinem Rücken darüber, dass mein unmittelbarer Vorgesetzter mich widerwillig anschrieb. Ich wusste, dass es sich um diesen einen Mitarbeiter handeln musste, denn er wurde immer dann gereizt, wenn wir in der Arbeit über die Verkehrslage gesprochen haben. Er verließ entweder immer den Raum, unterbrach uns lautstark mit unwichtigen Fragen oder Kommentaren oder rollte mit den Augen. Er ist auch dafür bekannt, sich über jede Kleinigkeit zu beschweren. Und hat einmal maßgeblich dazu beigetragen, dass ein Saisonarbeiter im folgenden Jahr nicht wieder eingestellt wurde. Trotz dieses Arbeitskollegen liebe ich meinen Job, also habe ich angefangen, 1,5 Stunden früher zur Arbeit zu gehen als sonst. Ich komme jetzt zwischen 15 und 45 Minuten vor Schichtbeginn an. Dabei ist mir aufgefallen, dass der nervige Kollege immer etwa 10 Minuten früher kommt und immer einen sehr bequemen Straßenparkplatz zur Verfügung hat. Bevor der Verkehr so schlimm wurde, parkte ich auf einer anderen Seite unseres Gebäudes und hatte nie bemerkt, dass er diesen öffentlichen Parkplatz inoffiziell für sich beansprucht hatte. Meistens bin ich früh genug bei der Arbeit, um mir irgendeinen Platz auf unseren stets überfüllten Mitarbeiterparkplatz aussuchen zu können. Aber kein anderer Parkplatz als seiner entschädigt mich dafür, dass ich nun um 5.30 Uhr morgens aufstehen muss. Dieser Kollege kann sich jetzt nicht mehr über meine Verspätung beschweren. Er weiß besser als jeder andere, dass ich jetzt viel früher bei der Arbeit bin, als ich müsste. Ich habe meine Ankunftszeit auch schon anderen Kollegen gegenüber erwähnt, sodass der Kollege hoffentlich mitbekommt, dass ich nur aus Boshaftigkeit dort parke. Ich bin auch schon so weit gegangen, dass ich mich genau mittig auf den Parkplatz stelle, damit er dort nicht mehr parken kann, auch wenn Platz da wäre. Ich habe keine Ahnung, ob er sich bei unserem Vorgesetzten darüber beschwert hat oder nicht, aber ich möchte wirklich, dass er dumm genug ist, sich darüber zu beschweren, dass ich seinen öffentlichen Parkplatz weggenommen habe. Also, um das so zu machen wie OP, das ist schon echt kleinlich. Aber ich kann es immer noch irgendwie verstehen, vor allem wenn durch diesen Mitarbeiter du von deinem Chef oder Vorgesetzten angeschrieben wirst und angeschnauzt wirst, weil du zu spät kommst. Die nächste Geschichte heißt: Du willst, dass ich für mein Interview arbeite? Kein Problem! Und hierbei geht es um ein Jobinterview. Disclaimer: Dieser Post ist keine Rechtsberatung. Ich bin zwar Anwalt, aber nicht dein Anwalt. Bitte lass dich nicht von irgendeinem Typen aus dem Internet beraten. Ja, ganz wichtig. Hintergrund: Ich arbeite hauptsächlich in einem Nischenbereich des Rechts, der Discovery genannt wird. Wenn jemand ein Gerichtsverfahren einleitet, kann jede Partei von den anderen Parteien bestimmte Dokumente verlangen, die für den Fall relevant sind. Manchmal weigern sich die Parteien aus Gründen wie dem Anwaltsgeheimnis, bestimmte Dokumente vorzulegen. Ich bin dann derjenige, der argumentiert, warum die Unterlagen meiner Mandanten zu Recht zurückgehalten werden oder warum die Unterlagen der Gegenseite zu Recht zurückgehalten werden. Eines Tages sah ich eine Stellenausschreibung einer örtlichen Anwaltskanzlei, die eine Stelle für Recherchen bzw. Schriftstellerei suchte, für die Erfahrung in Streitigkeiten über die Offenlegung von Dokumenten erforderlich ist. Diese Stellenanzeige ließ aus zwei Gründen bei mir die Alarmglocken läuten. Erstens, im Normalfall brauchen lokale Anwaltskanzleien keine Vollzeitmitarbeiter in diesem Bereich, weil mehr als 95% der Fälle dieser Kanzleien sehr ähnlich sind. Das heißt, eine Kanzlei für Personenschäden bearbeitet in der Regel nur Personenschäden, weshalb es sich nicht lohnt, einen Vollzeit-Recherche-Mitarbeiter zu beschäftigen, da alle Fälle im Grunde gleich ablaufen. Wenn diese lokalen Firmen etwas recherchieren müssen, dann machen sie es entweder selbst oder bezahlen jemanden einmalig dafür. Zweitens, diese örtliche Firma hat einen Freund von mir eingestellt, indem sie ihm sagten, fangen Sie hier an, arbeiten Sie hart und steigen Sie in ein paar Jahren zum leitenden Mitarbeiter auf. Und dann feuerten sie ihn nach ein paar arbeitsreichen Monaten. Ich schickte meinen Lebenslauf hin und bekam ziemlich schnell einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Während des Gesprächs nannte ich eine ziemlich hohe Gehaltsvorstellung, der sie fast sofort zustimmten. Spätestens jetzt sollte es klar sein, dass es eine Falle ist. Dann teilte mir einer der Partner Folgendes mit.
Wir verlangen von allen Bewerbern, dass sie vor dem endgültigen Vorstellungsgespräch eine Schriftprobe einreichen.
Ich antwortete, klar doch, ich dachte, ich hätte der Bewerbung eine beigefügt, aber lassen Sie mich mein Handy holen und noch einmal nachsehen.
Oh, nicht diese Schriftprobe, die ist zu allgemein für die Bewertung. Hier ist eine juristische Frage, die Sie für uns recherchieren sollen.
Ich verstehe, das mache ich gerne, für einen Stundensatz.
Das dürfte ziemlich schnell gehen. Kein anderer Bewerber hat uns um eine Entschädigung für das Schreiben von Mustern gebeten. Und das macht den Eindruck, dass Sie kein Teamplayer sind. Wenn Sie an der Stelle nicht interessiert sind, sagen Sie es uns einfach.
Lassen Sie mich darüber nachdenken. Ich ging also nach Hause und suchte ein paar örtliche Gerichtstermine ab. Und siehe da, die Firma ist in einem Fall verwickelt, für den eine Anhörung zu genau der Frage ansteht, zu der Sie von mir eine kostenlose Schreibprobe haben wollen. Ich schickte eine E-Mail zurück, in der ich schrieb, dass ich die Schriftprobe auf jeden Fall anfertigen werde, solange sie eine Berücksichtigung für die Stelle garantiert. Sie sagten ja. Ich schrieb ein fantastisches Memo und schickte es ein. Ein paar Wochen vergingen und ich fragte per Mail nach dem Stand des letzten Vorstellungsgespräches. Keine Antwort. Dann überprüfte ich die Gerichtsakte und siehe da! Sie haben Teile meines Memos direkt in die Antwort kopiert. Ich schickte Ihnen ein Mahnschreiben für die Zahlung und Gebühren. Keine Antwort. Ich reichte eine Klage wegen Betrugs ein. Oh Junge, dann bekam ich eine Antwort. Eine schaumige, salzige Antwort. Ich wurde beschimpft. Sie sprachen immer wieder davon, dass ich verlieren würde und dass sie, nachdem ich verloren hatte, eine Gegenklage einreichen würden. Ich sagte, klingt gut, ich kann es kaum erwarten zu verlieren. Ich schätze, Sie haben einen Vollzeit-Rechercheanwalt engagiert. Ich meine, es wäre ein Kinderspiel zu gewinnen, wenn Sie nie jemanden für diese Position eingestellt hätten. Eigentlich wäre es sogar noch einfacher, wenn Sie nie ein letztes Vorstellungsgespräch für die Stelle gehabt hätten. Aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht so dumm sind. 30 Tage später bekam ich den Check. Jetzt muss man sogar bei Vorstellungsgesprächen aufpassen, dass man nicht betrogen wird. Und dann wundern sich irgendwie die Leute, warum will die neue Generation nicht mehr arbeiten? Frag ich mich auch, wenn ich sowas lese. Die letzte Überschrift lautet, meine Tochter bekommt genau das, was sie wollte. Kleine Vorwarnung. Meine Tochter ist ein wunderbares Kind. Sie ist klug, aber auch ein Klugscheißer. Als Corona angefangen hat, war meine Tochter ungefähr 8 Jahre alt und in der 2. oder 3. Klasse der Grundschule. Sie stand total auf Salami-Pizza. Mehr als eine pro Woche würde ich natürlich nicht zulassen. So kam sie auf die Idee,
in Frankreich dürfen die Kinder 7-mal in der Woche alles essen, was sie wollen, deshalb mögen sie es.
Nun, sie hat sich da etwas geirrt. Es heißt eigentlich, dass sie ein bestimmtes Essen 7-mal probieren müssen, bevor sie entscheiden können, ob sie es mögen oder nicht. Ich antwortete mit demselben Grinsen, okay, du bekommst nächste Woche Salami-Pizza. Nur Salami-Pizza. Nichts anderes. Sie war überglücklich. All diese Pizzen, ihre Lieblingstiefkühlsorten, und zwar alle. Der Montagmorgen bricht an. Sie bekommt Salami-Pizza zum Frühstück. Fantastisch! Beste Eltern! Montagmittag. Es gibt die Überbleibsel vom Vormittag. Montagabend. Zeit für die zweite Pizza. Ich mache auch welche für den Rest der Familie. Die Pizza schmeckt allen. Super! Dienstagmorgen. Ratet mal, was es zum Frühstück gibt. Richtig! Meine Tochter fragt nach etwas anderem. Ich erinnere sie an mein Versprechen. Salami-Pizza. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Eine Woche lang. Zögerndes Yay. Dienstagmittag lässt sie die Pizza ausfallen. Dienstagabend essen wir alle etwas anderes, während sie auf ihrer Pizza rumkaut. Das ist nicht mehr so cool, denke ich. Ich esse ihre übrig gebliebene Pizza auf. Mittwochmorgen stibitzt sie eine Scheibe Brot, aber ich halte sie auf und mache ihr eine Salami-Pizza warm. Sie bricht zusammen und bittet mich, damit aufzuhören. Lektion gelernt. Versuche nicht, deine Eltern zu überlisten. Du könntest genau das bekommen, was du dir gewünscht hast. Sie liebt immer noch Salami-Pizza, aber einmal im Monat ist wirklich okay. Ich wünschte, ich hätte solche Eltern gehabt. So lernt man, hey, immer das Gleiche zu essen, ist gar nicht so geil, als dass man direkt gesagt bekommt, oh nee, das ist nicht so gut. Das muss man einmal am besten selbst merken. Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da.